Du hast in der DDR gelebt und du bist dann oder hast versucht, aus der DDR zu flüchten. Was waren deine Gründe?
Ich bin aufgewachsen in der DDR und mit 24 habe ich diesen Fluchtversuch gemacht. Und ja, die eigentliche Ursache war, dass ich mich einige Jahre vorher in einen Mann verliebt hatte, der mir gleich gesagt hat, ich gehe weg. Ich haue ab. Das war unsere Ausdrucksweise. Und im Lauf der Jahre bin ich eigentlich in diese Entscheidung hineingewachsen, dass ich das voll mitgemacht habe.
Genau, die Flucht. Wie habt ihr also der erste Versuch, der ist schief gegangen.
Ja, wir merkten, dass er schief gehen wird, dass ich beschattet werde. Den haben wir abgebrochen in Prag. Beim zweiten Versuch, das sollte dann auf anderen Wegen gehen. Und da, ja, den habe ich durchgezogen mit allem Risiko, dass sie mich erwischen. Ich habe einfach für mich gedacht, 50% klappt, 50% nicht. Ich bekam den Fluchtweg, den Termin für meine Flucht, habe ich telefonisch erfahren. Und dann bin ich erstmal nach Karlsbad gefahren und habe gehofft, dass sie nicht rausfinden, dass ich das jetzt tue, eben weil ich ständig überwacht wurde. Und später bin ich nach Prag gefahren und von Prag aus mit dem Flugzeug nach Budapest. Ich wollte so tun, als sei ich Transitreisende von Amsterdam nach Budapest, die in Prag umsteigt, und bekam dann den westdeutschen Pass von einer Freundin im Flugzeug durch Manteltausch und wollte in Budapest einreisen als Westdeutsche und dann einen Stempel, einen gültigen Stempel, einen Einreisestempel haben und dann auf die Art dann auch wieder raus können. Und das ist aber schief gegangen. Bei der Einreise in Budapest wurde ich gleich verhaftet. Später habe ich dann herausgefunden, dass die meinen Fluchtweg schon wussten, dass das alles verraten war, dass die mich nur erwartet haben. Die wussten nicht, zu welchem Termin ich das mache, aber meine Bilder lagen, mein Passbild lag an allen Grenzen schon. Es wurde nach mir gefahndet.
Und wie ist das, also wer hat euch verraten oder wie ist das gegangen?
Die einzige Kontaktperson war mein Schwiegervater. Der war als Rentner in den Westen gefahren, hatte seinen Sohn besucht und hatte mir den Fluchtplan mündlich mitgebracht. Wir hatten ja keinen brieflichen Kontakt, keinerlei Kontakt, damit das nicht rauskommt. Und natürlich hat er das heilige Versprechen gegeben, dass er keinem Menschen, auch nicht seiner Frau, etwas sagt, außer mir. Und das hat er nicht gehalten, das Versprechen. Er hat seinem Hausarzt alles erzählt und dieser Hausarzt war bei der Stasi. Und auf die Art wussten die alles, außer eben den Abreisetermin. Und sie wollten mich in flagranti erwischen und sie wollten ihren Stasi-Offizier nicht verraten. Es sollte, wenn sie ihn damit konfrontiert, mich da, mit diesem Stasi-Offizier konfrontiert hätten, wäre der ja aufgeflogen. Das musste geheim bleiben. Und so haben sie mich in flagranti erwischt. Und ich wusste natürlich auch nicht, was sie alles wissen. Und sie wollten natürlich noch mehr rausfinden, als sie wussten. Das haben sie aber nicht. Ich habe ihnen nur zugegeben, was sie mir auf den Kopf zusagten, was sie schon wissen bei den Verhören.
Und die haben dich dann in Budapest verhört schon.
Ja, vom ersten Moment an wurde ich schon auf dem Flughafen, fingen sie schon an. Da habe ich noch lange, viele Stunden behauptet, ich sei diejenige, die auf dem Pass ist, aber ich hatte keine Hoffnung, dass sie mich noch gehen lassen. Ich habe fest damit gerechnet, dass ich jetzt gefangen bin. Ich hatte nur die Hoffnung, dass die, die mir den Mantel übermittelt hat, dass die noch nach Österreich auf dem schnellsten Wege ausreisen kann, was dann aber nicht der Fall war. Die haben sie dann auch noch gefangen genommen und das war für mich eigentlich das Schlimmste, dass ich mich da in eine Schuld verstricke, dass wegen mir jemand anders auch sitzt.
Und das war ja nicht, war das nur eine Person, die dann auch?
Das waren zwei Frauen. Es wurde dann noch eine zweite gefangen genommen, die eigentlich nur zum Beobachten gekommen war. Aber es waren eben Freundinnen meines damaligen Mannes und sie waren keine Profis. Sie haben sich nicht professionell verhalten. Sie waren selber so geschockt, dass ich nicht durch die Kontrolle kam, dass die miteinander Kontakt aufgenommen haben und dass sie in ein Hotel gegangen sind und nicht auf der Stelle ausgereist sind. Und so wie es abgemacht gewesen war. Und in diesem Hotel haben sie ihren Pass abgegeben. Später habe ich das alles erst herausgefunden. Und der eine Pass von derjenigen, die mit mir im Flugzeug war, dieser Pass wurde mir auf dem Flughafen vorgelegt. Also musste jemand von Budapest zum Flughafen mit dem Pass nachts fahren, um mir den vorzulegen. Dann haben die mir gesagt, die sitzt hier nebenan und behauptet, sie kennt sie. Und dann habe ich, ja, wenn sie, ja, das, so ist es. Mehr habe ich nicht gesagt. Und dann haben sie die Frau festgenommen, als sie am nächsten Tag abreisen wollte. Und die hat dann den Fehler gemacht in dem Schreck, dass sie der anderen, die zu einer anderen Zeit durch die Kontrolle gegangen ist, gesagt hat, du, ich muss mit, nee, hier, nimm meinen Mantel. Und dann ist die gleich mit verhaftet worden. Und auf die Art waren wir zu dritt in dem gleichen Gefängnis, ohne Kontakt zu haben. Aber die beiden wurden dann nach 3 Monaten entlassen in die Bundesrepublik und ich war nach 1 Monat in die DDR zurückgebracht worden.
Und in dieser Zeit warst du in Einzelhaft?
Ja.
Und wie war das für dich?
Ja. Am Anfang war es für mich wie in einem Krimi. Ich war mit 24 neugierig, was gibt es alles auf der Welt? Nach kurzer Zeit war es dann sehr traurig, dann habe ich viel geweint. Und immer in Einzelhaft sein, man ist total auf sich zurückgeworfen. Man fängt an die Vergangenheit zu denken oder von der Zukunft zu träumen und dann ist man wieder zurückgerissen in den Gefängnisalltag, der deprimierend war. Etwas zu lesen bekam ich ab und zu. Ich nahm Kontakt auf mit anderen Häftlingen im Gefängnis. Ich lernte dann, dass man klopfen kann, das Alphabet abklopfen. Das dauert zwar lange, bis man ein Wort hat, aber auf die Art konnte ich mich unterhalten. Zu meinem Erstaunen konnte ich mich auf Deutsch unterhalten. Es waren keine Ungarn dort. Es gab etliche, die in diesem Sommer versucht hatten zu fliehen. Und ja, die Zeit ist eigentlich gekrochen. Von Minute zu Minute. Und ich habe nach 2 Wochen das Gefühl gehabt, jetzt reicht's. Jetzt weiß ich, was es bedeutet, gefangen zu sein. Aber es war ja nicht möglich, das rückgängig zu machen. Ich war in den Rädern der Justiz gefangen. Und ich hatte keine Ahnung, was da auf mich zukommt, wie viele Jahre ich sitzen werde.
Wie sah deine Zelle aus? Also
ja, die bestand aus einem Bett, eine Pritsche und ein kleiner Tisch und ein Hocker. Das war alles. In Ungarn weiß ich gar nicht mehr, wie die Fenster waren. Ich glaube, vergittert, man konnte nicht rausschauen. In der DDR waren das dann nicht einmal Fenster, da waren nur Glasziegelsteine. Es kam fast kein Licht rein und wir hatten Neonröhren an den Decken, die immer noch pfiffen. Das war für mich ein bisschen eine Leidenszeit, weil diese Geräusche von diesen halb kaputten Neonröhren, die könnten einem ziemlich wahnsinnig machen.
Und haben Sie das Licht ausgemacht über Nacht?
Ja, in der Nacht ausgemacht. Allerdings haben sie immer wieder kontrolliert, durch den Spion geschaut und dann Unter Umständen, wenn man nicht vorschriftsmäßig im Bett lag, kamen sie rein und haben einen geweckt. Das vorschriftsmäßig bedeutete, dass man die Decke nur bis zu den Armen ziehen durfte. Man durfte sich nicht über die Decke sich nicht über den Kopf ziehen. Das war gemein, dass sie einen dann auch noch aus dem Schlaf gerissen hat. Das war die einzige Fluchtmöglichkeit aus dem Alltag, dass man schläft.
Wann hast du andere Gefangenen zum ersten Mal gesehen oder Kontakt mit anderen Leuten da gehabt?
Nach 3 Monaten bin ich plötzlich mit meinem ganzen Gepäck, das ganze Gepäck, das waren natürlich keine Privatsachen, das waren die Decken, die ich hatte und die Zahnbürste. Und da bin ich in eine andere Zelle geführt worden, das war dann in Leipzig, in Untersuchungshaft. Und da war eine andere Frau, eine junge Frau. Und da war ich begeistert. Da konnten wir uns austauschen und die Zeit ist angenehmer weitergegangen.
Und ihr habt zusammen eine Zelle geteilt dann?
Ja. Und das wechselte dann immer wieder. Alle paar Wochen wurde ich zu jemand anders gebracht. Auch mal, dass wir mal zu viert waren. Das war dann die lustigste Zeit. Da hatte ich eine Frau kennengelernt, die einen unglaublichen Humor hatte und ich war ihr so dankbar, dass wir so viel lachen konnten.
Dann wart ihr eigentlich den ganzen Tag in der Zelle drin?
Eine halbe Stunde durften wir auf den Hof, aber dieser Hof war auch eine Zelle für jeden Einzelnen. Also es waren hohe Mauern und oberhalb dieser hohen Mauern war ein Wachposten, der dann von oben aus auf uns runterschaute.
Aber den Himmel konntest du sehen.
Ja, und was für ein Wetter ist, konnte ich sehen. Und die Verbindung zu Kirchtürmen, die war für mich in der Zeit sehr wichtig. Ich hatte keine Uhr und wenn ich den Stundenschlag hörte, dann wusste ich, dass wieder eine Stunde von der Zeit vorbei war.
Da wurdest du dann nicht mehr verhört, die 3 Monate, also vor dem Prozess?
Die letzten Wochen nicht mehr. Aber irgendwie hatten sie immer noch irgendeine Frage zu stellen. Ich weiß nicht warum. Der Prozess, das war dann eine kurze Geschichte. Ich wurde dann einfach verurteilt als schwer, wie nannte man das? Also Schwerverbrechen. Alles, was über 2 Jahre war, war schweres Verbrechen.
Und das, was für ein Vergehen war das? Wie haben Sie das genannt?
Wir nannten es Republikflucht. Ich weiß nicht mehr, wie diese Paragraphen waren. Da gab es natürlich in der DDR viele, die das versucht hatten, ja. Und ich bekam dann Kontakt zu den vielen. Wenn man draußen ist, trifft man kaum jemanden, aber drin mit ganz vielen kommt man zusammen. Alle Altersstufen. Es waren 16-Jährige mit im Strafvollzug und 80-Jährige, alles.
Die hatten alle versucht zu flüchten.
Ja.
Bist du auch mit anderen gefangen zusammengekommen, aus anderen Gründen im Gefängnis waren?
Das war in der Übergangszeit nach dem Prozess. Kam ich in ein Übergangsgefängnis in Leipzig für, weiß nicht mehr, 2 Wochen vielleicht oder 3 Wochen, bis ich dann auf Transport kam in den großen Strafvollzug Hohenegg. Das war bei Chemnitz in der Nähe, eine Riesenburg, wo ein riesiges Frauengefängnis, was natürlich zur Nazizeit auch schon ein Frauengefängnis war. Und in der Zeit war ich, etwa 1 Monat lang war ich zusammen mit Kriminellen. Das war eine ganz andere Zeit. Das war unglaublich turbulent. Die waren viel lebendiger als die politischen. Die lebten, die schrien und die tobten und die lachten und sangen. Es war interessant, das zu sehen für mich, dass es so etwas gibt wie Zuhälterinnen, das hatte ich bis dahin nie gehört. Und natürlich Diebinnen und Mörderinnen, Kindermörderinnen habe ich kennengelernt. Und natürlich, ich habe sie ausgefragt, wie war das? Wie kam das? Die haben dann erzählt, wie das gekommen ist. Und das schien mir dann auch irgendwie verständlich.
Die haben dann ihre eigenen Kinder umgebracht?
Ja, das war eine Frau, sie hatte viele Kinder und ihr Mann war Säufer. Ein Kind war leicht behindert und schrie und weinte so viel. Die Frau hatte keine Nerven mehr. Und sie sagt, der Mann hätte es gemacht. Der Mann hätte das Kind in eine kochend heiße Badewanne gesteckt
und es verbrüht und erst am nächsten Morgen haben sie einen Arzt geholt und dann war es zu spät. Sie bekam lebenslänglich dafür und der Mann auch.
Im Gefängnis drin gab es da Gewaltaktionen unter den Gefangenen?
Ja, also unter den Kriminellen.
Unter den Kriminellen.
Ja. Ich war froh, dass ich nicht länger mit Kriminellen zusammen war. Man konnte nicht wissen, ob man plötzlich mal zusammengeschlagen wurde. Aber unter den Politischen war eigentlich ein sehr, sehr höflicher Umgang.
Nach der Verurteilung kamst du dann in ein Gefängnis, wo du dann nochmal ein halbes Jahr warst.
Ich wusste allerdings nicht, ob das ein halbes Jahr ist. Ich dachte, man musste für möglich halten, dass ich eben bis zum letzten Tag sitze, 2 Jahre, 4 Monate. Habe natürlich gehofft, dass ich jederzeit irgendwann abgekauft werde. Abkaufen, das war üblich unter den Politischen, dass eben die Bundesrepublik mit Steuergeldern für jemanden bezahlt hat und dass man dann auf Transport ging und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen die Geschichte vorbei war. Das habe ich immer gehofft. Aber ich bekam mit, dass die Chance erst bestand, wenn man über die Hälfte der Strafe abgesessen hatte. Und deswegen musste ich mich gedulden.
Da hast du dann auch gearbeitet?
Ja, da haben wir genäht. Ich war in einem Schichtbetrieb. Wir haben Kleidung von Polizisten umgeändert in Häftlingskleidung. Da musste man dann Knöpfe abtrennen, die schönen glänzenden Knöpfe und durch Hosenknöpfe ersetzen und Streifen an den Beinen ausschneiden und gelbe Streifen aufnähen von Hand. Also ich habe die Arbeit gern gemacht. Ich nähe gern und man konnte zusammen um einen großen Tisch sitzen und reden, Geschichten erzählen. Das war schön. Auf die Art ging die Zeit rum. Irgendwann hat sich's natürlich totgelaufen. Wir waren immer mit den gleichen Leuten zusammen, waren immer die gleichen Themen. Das hat einen dann auf die Dauer dann natürlich auch verzweifelt gemacht.
Was waren denn die Themen?
Die Gerüchte, die rumliefen. Es kamen dauernd Gerüchte auf, dass jetzt kommt bald wieder ein Transport. Oder es kam Gerücht Amnestie. Ständig.
Ja. Die Hoffnung.
Immer die Hoffnung. Und ständig hat man dann sich ausgemalt, was ist, wenn wir morgen wegkommen. Auch Kochrezepte haben wir uns ausgetauscht. Ich habe viele Kochrezepte auswendig gelernt, die ich dann später gar nicht nie gebraucht habe. Aber das kam mir so wichtig vor. Man hat dann von allen möglichen Sachen geträumt.
Wie lange habt ihr gearbeitet pro Tag? War das ein?
Ja, das war 8 Stunden. 8, 16, 24. Ja, in 3 Schichten. Je nachdem. Ne? Manchmal, es war eine absurde Angelegenheit. Wir haben da bei der Nachtschicht, wir haben da nachts da gesessen von, ich weiß nicht mehr, von 10 Uhr abends bis zum nächsten Morgen und haben da unsere Hosenknöpfe genäht in die stinkende Kleidung, die natürlich nicht gereinigt war. Ne? Und es kam einem ziemlich seltsam vor. Diese Kleidung habe ich auch nirgends gesehen. Ich weiß nicht, wer die tragen musste dann eines Tages.
Hattet ihr auch noch Hofausgang?
Ja, dann sind alle wir mussten im Gleichschritt marschieren, im Kreis. Ja. Mhm. Aber das war ein total liebloser Hof. Es gab, ich weiß nicht, vielleicht gab es mal ein paar einzelne Blumen, aber ich weiß nicht, ob ich die ganze jemals Blumen gesehen habe. Ich war dann so richtig hungrig nach Natur und Grün. Das waren nur Betonfarben, die ich da sah.
Habt ihr Lohn bekommen für die Arbeit in irgendwelcher Form?
Ja, ich habe etwa 2,40 Mark verdient im Monat.
Okay.
Von dem Geld habe ich mir Zahnbürste gekauft oder Zahnpasta. Und wenn ich das dann hatte, habe ich mir auch mal Tabak geleistet. Und dann haben wir uns Zigaretten gedreht.
Und sonst hattest du Zugang auch hier wieder zu Büchern oder?
Ja, es gab eine Bibliothek, aber das war nicht so, wie man sich das vorstellt. Da kam einmal einmal im Monat, die Frau Wachtmeister an. Mit 2 Gefangene trugen einen Wäschekorb mit Büchern. Und jeder bekam einfach 2 Bücher aus diesem Wäschekorb. Und die konnten wir uns dann natürlich austauschen. Diese Bücher waren, das war keine Weltliteratur, das war sozialistischer Realismus. Wir kriegten speziell diese Bücher, wir politischen. Und zwar waren es hauptsächlich Bücher aus der Sowjetunion, völlig idiotische Geschichten, Liebesgeschichten, die höchstens bis zum Kuss reichten. Komsomolzen, Neuland unterm Pflug und sowas in Sibirien, wie sie das Land erschließen für den Kommunismus.
Wie sah die Zelle aus?
Das kann man sich fast nicht vorstellen, dass man so lebt. Wir waren 24 Frauen auf 27 Quadratmetern. Das waren 3 Stockbetten aus Eisen. Und man konnte in seinem Bett nicht sitzen. Also die Obersten konnten vielleicht gerade sitzen, weil da die Decke ein bisschen höher war. Aber alle anderen konnten nur so schräg reinkriechen. Und die ganze Zelle bestand nur aus Betten. Es gab vielleicht ein Board, wo man mal etwas ablegen konnte. Und ja, sonst kein Platz. Ein Platz gab es, wo immer eine Gymnastik machen konnte, aber sonst war kein Platz da. Wir haben das in Schichtbetrieb, unsere Gymnastik gemacht. Und im Nebenraum, das nannte man Nasszelle, da waren 2 kleine Waschbecken und 2 WCs. Natürlich nur kaltes Wasser. Oder auch vorher in der Untersuchungshaft, da konnte man ja ständig beobachtet werden, auch von Männern natürlich, die immer durch den Spion guckten, wenn man da auf dem Klo saß. Oder das Klo war ja in der Zelle, als wir zu viert waren, vor den anderen. Das war schlimm, also fast alle bekamen Verstopfung. Ja. Natürlich auch von der Ernährung, aber auch von der Situation her.
Was für Habseligkeiten hattest du im Gefängnis?
Ich hatte ein Foto. Ich durfte mir ein Foto auswählen. Und das war für meinen Mann. Wir hatten so schwarze Decken, ne? 2 Decken im Winter. Das war zu wenig. Ich habe immer gefroren nachts. Ne?
Dann war also auch keine große Privatsphäre da, nehme ich an.
Nein, das war nicht. Ja. Und doch war man wahnsinnig einsam. Vor allem je länger es ging, desto mehr kapselte sich jede ab. Also ich merkte dann, als sich dann nichts mehr änderte, als immer alles gleich blieb, dass ich wie versteinert wurde. Ich merkte, dass meine Gesichtsmuskeln nicht mehr, dass ich sie gar nicht mehr zu einem Lächeln brachte. Und das hat mich dann zusätzlich belastet, dass ich so gar nicht mehr die gleiche war, die ich vorher war.
Hast du dann keine tiefen Freundschaften geschlossen zwischen den Gefangenen, oder?
Doch. Ich habe auch Verbindungen jahrelang weiter, bis heute, mit ehemaligen Mithäftlingen. Doch, das waren tiefe Freundschaften. Vor allem auf eine neue Art. Also da habe ich etwas gelernt, was mir sehr wichtig war, für mein ganzes Leben, dass ich Zugang zu Frauen fand, ohne die Rivalität, dass man sich sagt, die ist eventuell eine Rivalin gegenüber meinem Kampf um einen tollen Mann. Das hätte ich damals natürlich nicht so gesehen, ich sehe das jetzt im Nachhinein, dass ich, bevor ich im Gefängnis war, keine tiefen Freundschaften hatte zu Frauen. Aus diesem Rivalitätsgefühl heraus und dass ich im Gefängnis mich wie öffnen konnte für Frauen.
Dann gab es auch keine sexuellen Kontakte unter den Frauen?
Also, bei uns unter den politischen nicht. Vielleicht auch unter politischen, aber ich habe es nicht mitbekommen. Aber in der Zeit, als ich mit Kriminellen zusammen war, da gab es unglaubliches lesbisches Liebesleben. Die haben sich auch den Namen der Geliebten eintätowiert mit irgendwelchem Dreckszeug. Und das war unglaublich, was da losging.
Wie war die Gewalt von den Wärtern gegenüber? Also hattet ihr Frauen oder Männer, die da...
Ja, in der Untersuchungshaft waren es Männer bei der Stasi. Aber Später im Frauenstrafvollzug, da wurden wir von Frauen bewacht. Mhm. Und Gewalt, also ich habe mich sehr unauffällig verhalten, also Gewalt ging nicht gegen mich. Aber diese Frauen liefen immer mit Gummiknüppel rum. Das hat bedeutet, dass die wegen einer kriminellen Sache verurteilt waren und die aufmüpfig waren, die kriegten schnell mal eins übergezogen. Und gegen uns war einfach die Gewalt war psychischer Art. Wir wurden einfach runtergemacht und zum Teil, wir durften einmal im Monat einen Brief bekommen. Und dann wurde einem mitgeteilt, es ist ein Brief gekommen, aber er ist nicht vorschriftsmäßig, er wird Ihnen nicht ausgehändigt. Und dann saß man wieder ohne Nachricht von draußen da. Und für die Frauen, die Kinder hatten, für die war das ganz schrecklich.
War das Verhältnis zu den Wärterinnen überhaupt nicht gut? Also da gab es auch nicht irgendwelche Freundschaften oder dass da Wärterinnen waren, die irgendwie geholfen hätten?
Nein, die waren ganz kalt und herzlos, die ich kennengelernt habe.
Du hast die Post angesprochen, wie war das mit Kontakten zu Freunden oder zu deinem Mann oder nach außen allgemein? Auch Zeitungen, hattet ihr irgendwelche?
Nein, nichts.
Gar keine Informationen?
Nein. Also ich bekam einmal im Vierteljahr als also ich war ja zu Schwerverbrecherin, einmal im Vierteljahr durfte ich Besuch bekommen. Da kam meine Mutter dann angereist und die war dann total geschockt. Diese vielen Türen, die für sie aufgeschlossen wurden und wieder zuknallten, dass da hinter diesen Türen dann ihre Tochter ist. Ich hatte das Gefühl, ich muss meine Mutter mehr trösten als sie mich. Und
wie lange durfte sie bleiben dann?
Ja, eine halbe Stunde.
Eine halbe Stunde. Mhm.
Und ja, einen Brief pro Monat bekam ich von ihr. Also ich konnte mir die Person aussuchen, von wem ich Post bekommen kann. Aber ich durfte niemanden aus dem Westen, natürlich nicht meinen Mann. Mhm. Und sie durfte nichts mitteilen über meinen Mann, über alles, was diesen Fall betraf. Und sie war so ängstlich, mir auch nichts mitzuteilen. Dabei wusste sie ja den Tarnnamen, wo ich wusste, dass es dann um ihn geht. Aber sie hatte zu viel Angst, mir etwas mitzuteilen. So wusste ich gar nichts.
Und hast du Briefe nach draußen schicken können? Oder war das auch begrenzt?
Ich konnte ihr auch einen Brief schicken. Aber es war begrenzt auf eine Seite, nur von vorne beschrieben, die Linien. Und man durfte nicht klein schreiben. Ja, und was wollte man auch schreiben? Es war eigentlich, alle Themen waren verboten. Da konnte man nur schreiben, mir geht's gut, mach dir keine Sorgen. Ne?
Wie war dann die ärztliche Versorgung, also psychisch wie körperlich? Bei Krankheiten wurdet ihr betreut? Hattet ihr Medikamente? Oder?
Ja, wir wurden betreut. Aber wenn man zum Zahnarzt musste und ein großes Loch hatte, wurde der Zahn gezogen. Da war ich froh, dass das nicht passierte bei mir. Und fast alle Frauen bekamen ein Mittel gegen Verstopfung oder Schlafmittel. Ich nicht, ich habe nichts genommen. Ja, ich war zum Glück jung und gesund. Das war wichtig. Ja.
Und das Essen war dann gut genug, dass man gesund blieb auch eine Weile?
Ja, es war, also wir hatten kein Obst, wir hatten keine Vitamine. Es gab sehr fettige Suppen. Ich hatte mir zu der Zeit geschworen, nie wieder Suppe. Das hat sich zum Glück geändert wieder. Und ja, es gab auch an den Feiertagen gab es Braten mit Rotkraut und Kartoffeln, so wie man das in der DDR immer an Sonntagen gegessen hat. So gab es das dann auch. Da haben wir uns dann drauf gefreut.
Was denkst du, war speziell am Frauengefängnis?
Das Einzige weiß ich, dass die Männer körperlich anders reagiert haben als die Frauen auf den Schock der Haft. Die Männer haben alle abgenommen, sind ganz, ganz dünn geworden. Die Frauen, die Männer hatten und sie dann beim Prozess wieder sahen, waren geschockt, wie sehr ihre Männer abgenommen haben. Und alle Frauen haben zugenommen. Das war ich merkte auch, wie das läuft bei uns Frauen. Wir haben unendlich aus einem Mangel heraus hatte ich immerzu Appetit. Und wenn ich eigentlich satt sein sollte, hörte der Appetit nicht auf. Und ich, dieser Appetit, man musste immer diesen Appetit füttern. Und kaum war ich aus dem Gefängnis raus, war dieser endlose Appetit zum Glück vorbei und ich hatte wieder dieses Sattheitsgefühl, was ich vorher auch kannte als natürliche Grenze.
Du wurdest dann freigekauft doch noch?
Ja,
nach einem Jahr,
ganz genau. Auf den Tag ein Jahr kam ich raus. Ja.
Wie wurde dir das mitgeteilt und wie früh?
Ja, es wurde mir erstmal gar nicht mitgeteilt. Alle anderen gingen zur Arbeit, nur aus meiner Zelle. Wir waren 3 oder 4 Frauen, die nicht zur Arbeit mit durften. Und dann gab es natürlich Aufregung. Was passiert jetzt mit uns? Kommen wir in ein anderes Gefängnis oder so? Natürlich die Hoffnung, dass wir jetzt rauskommen. Ja, und wir wurden dann in ein anderes Gefängnis gebracht. Das war dann in Karl-Marx-Stadt damals, heute Chemnitz, wieder Stasi-Untersuchungshaft. Und von da aus, da mussten wir nochmal 3 Wochen warten und dann gab es den Transport direkt aus dem Gefängnis in die Bundesrepublik. Da wurden 2 Autobusse gefüllt mit Männern und Frauen, natürlich getrennt noch. Und dann plötzlich gingen alle Türen auf, alle Tore auf und wir waren dann schnell auf der Autobahn. Wir wussten nicht so richtig, wie uns geschieht. Es war plötzlich so wie im Dornröschen-Märchen, wo plötzlich alle Dornen, Hecken fallen. Ja. Und auch wir fuhren über die Grenze, die ja so hermetisch abgeschlossen war. Die Busse hielten kurz vor der Grenze, da sind wir umgestiegen in westdeutsche Busse, die dann gleich kamen. Und diese Busse fuhren durch, die machten an der Grenze keinen Stopp mehr. Und erst auf der westdeutschen Seite hielten wir an und da waren wir uns endlich sicher, dass wir es geschafft haben und wir haben alle vor Freude geweint. Und das war ein Erlebnis, was ich dann nicht missen wollte, denn vor Freude weinen, dazu hat es bei mir ein Jahr gebraucht. Ein Jahr Leidenszeit.
Und dann wurdest du von deinem Mann in Empfang genommen?
Der hatte keine Ahnung. Wir wurden in ein Auffanglager gebracht in Gießen. Da wollten sie erstmal feststellen, ob wir vielleicht für die Stasi arbeiten. Andererseits hatten sie unsere ganzen Unterlagen über die Anwälte schon. Und wir bekamen erstmal ein bisschen Geld und die ersten Schritte frei gewählt. Ich durfte über die Straße gehen, wie es mir passt. Nicht wie eine Polizistin mir sagt, dass ich jetzt gehe oder dass ich stehen bleiben muss. Es war ein unglaublich schönes Gefühl, wieder die Freiheit zu haben. Und ja, dann habe ich versucht, meinen Mann zu erreichen, telefonisch. Er war nicht da, er war im Urlaub ausgerechnet und in der Schweiz. Und dann habe ich versucht, ihm ein Telegramm zu schicken und das kam dann an, das Telegramm. Und da hat er seinen Urlaub abgebrochen und ist gekommen. Das war dann natürlich wunderbar.
Und hattet ihr euch 2 Jahre nicht gesehen?
Ja.
Nicht mehr gesprochen. Und
Ja, es war eine tolle Geschichte dann hinterher gewesen. Er hat dann, seine Kollegen waren so nett zu ihm gewesen. Sie haben ihm, obwohl die Saison gerade wieder anfing, haben sie gesagt, wir spielen für dich, geh mit deiner Frau in den Süden. Und dann hat er auf Gran Canaria eine Reise gebucht und wir sind dorthin geflogen. Und dann hatte ich nochmal Sommer. Ich war ja bleich und ja. Mhm. Und die Sonne tanken, das hat mir gut getan natürlich. Und die erste Musik, die ich dann wieder hörte, die war dann im Flugzeug über Kopfhörer. Da konnte ich, soweit ich es vertrage, ich weiß noch, es war etwas von Bach, soweit ich es vertrage, soweit ich dann nicht weinen muss vor Rührung, habe ich mir das angehört. Und ich wusste, ich kann noch nicht in Konzerte gehen. Ich bin wie ein rohes Ei. Ich muss erst einmal ein bisschen wieder eine Schale kriegen, dass ich nicht komisch reagiere für meine Umwelt.
Was war sonst schwierig, also nach dieser Zeit im Gefängnis, das war ja dann wirklich alles ganz anders, dann auch im Westen zu sein, ist natürlich nochmal anders.
Ja, Also ich wurde natürlich glücklich aufgenommen, und aber ich war voll mit diesen Themen vom Gefängnis. Und alle Freunde, die ich dann kennenlernte, die fragten mich aus übers Gefängnis. Aber ich hatte erstmal keine Fragen an sie, weil es war alles neu. Und dann merkte ich mit der Zeit, dass ich wie keine Gesprächsthemen habe. Die haben ganz andere Erlebnisse als ich. Ich konnte dann mit niemandem reden. Eigentlich erstmal. Ich musste mich einleben. Ich hatte keine Ahnung von der Politik. Ich fing dann an, ja, ich habe dann Zeitschriften gelesen, um zu wissen, was gibt es da für Minister. Das wusste ich alles nicht, ne? Und ein Freund schenkte uns dann mal einen Fernseher, damit wir mal irgendwelche Ahnung bekommen. Der hatte sich einen Bundfernseher angeschafft und hat einen Schwarz-Weiß-Fernseher uns geschenkt. Und ja, dann hatten wir Freunde besucht, die uns ausfragten, und ich erzählte ihnen von dem Abkauf. Für mich waren, so viel ich rausfand, ich glaube 45.000 Mark bezahlt worden. Und dann hat er gefragt, ja, wer hat das bezahlt? Und dann haben wir gesagt, ja, das ist mit Steuergeldern bezahlt worden, weil DDR-Deutsche waren auch Deutsche nach dem Grundgesetz, und man musste Deutschen helfen, wenn es ging, mit Geld. Und wir fielen dann da unter dieses Grundgesetz. Und der Freund war entsetzt, dass sein Steuergeld für so etwas ausgegeben wurde. Und er hat es so direkt gesagt, und ich war beleidigt. Ich war so etwas, ne? Und ich wusste, wie die Leute leiden da in der DDR. Ich wusste, dass sie unschuldig sind auf eine Art, und dass die Deutschen eigentlich kollektiv etwas tragen müssten, was unsere Vorfahren verschuldet haben durch den Krieg, ne? Und durch die schlimmen Geschichten, die da passiert sind in der Nazi-Zeit. Und eigentlich mussten alle Deutschen irgendwie etwas davon tragen. Aber die DDR-Seite musste es tragen, mehr als die Westdeutsche. Mhm. Aber dass da einer entsetzt ist, dass sein Geld dorthin fließt, das fand ich sowas Gemeines.
Hattest du noch Freunde von vorher aus der DDR, zu denen du wieder Kontakt gefunden hast?
Nein, es war ein völlig neues Leben. Ich habe nur neue Leute kennengelernt. Und die Gefangenen, die dann später auch rauskam, ja, wir haben dann uns geschrieben, aber nicht viel Kontakt gehabt. Und es war wirklich ein ganz neues Leben. Die ganze Umgebung war neu, alles. Ich kam ja auch mit nichts an dort. Ich hatte nichts. Mhm. Auch mit der Musik, ich war auch wieder ziemlich weit unten. Ich hatte ja mehr als ein Jahr mein Instrument nicht gespielt, und ich hatte keine gute Grundlagentechnik, dass ich schnell wieder reinkam. Ich habe lange Zeit gebraucht, um wieder auf den Stand zu kommen, den ich vorher hatte. Und aber das Glück war, dass ich nochmal studieren durfte. Ich durfte dann in Düsseldorf an der Hochschule ein Aufbaustudium machen, wo ich dann nur mein Hauptfach hatte und einen sehr guten Lehrer, und dann ging alles gut weiter. Ich wurde da im Gefängnis auch in Besenkammern gesteckt, oder sogar auf dem Transport von Budapest in die DDR zurück, in einen Schrank wurde ich eingesperrt. In dem Schrank gab es nur so ein kleines Brett zum Sitzen, und da saß ich stundenlang in diesem dunklen Schrank. Aber das hat mir keine Schäden gemacht. Ich habe später gemerkt, dass ich Verfolgungsträume habe, also über die Träume zeigen einem ja, was man nicht verdaut hat. Und ich war öfter auf der Flucht durch sonst was für Landschaften. Und weiß nicht, aber das habe ich jetzt auch lange nicht. Gesundheitlich habe ich keine Schäden. Ich war jung, und zum Glück war ich jung und gesund. Und diese Stasi-Akten, als ich die las, da war ich gespannt, was das in mir auslöst. ob da vielleicht nochmal ein Hass hochkommt gegen die, die etwas verschulden, nach meiner Meinung, gegen mich. Konnte ich aber auch nicht sagen. Das war, ich habe das dann gelesen mit Distanz. Ich glaube, es hat mir geholfen, dass ich irgendwann begriff, dass ich ein Teil der deutschen Geschichte bin. Dass ich wegkomme von meinem eigenen Leiden, dass das ein Teil, dass ich die Sünden meiner Väter mitbüßen musste.
Und hattest du irgendwelche dann in Westdeutschland, wie haben die reagiert auf deinen Gefängnisaufenthalt? Hast du da irgendwas noch gemerkt, also dass du keine Arbeit bekommen hättest oder dass das irgendwie...
Nein, ich bekam einen C-Ausweis, das war Flüchtlings, also dass ich unschuldig bin, politische Flüchtling. Und meine Vergangenheit, dass ich im Gefängnis war, wurde offensichtlich auch gelöscht in meinen Akten. Also ich war nicht vorbestraft. Nein, ich hatte keine Nachteile.
Mhm. Auch jetzt hier in der Schweiz nicht? Also
nein.
Du bist ja dann in die Schweiz gezogen.
Nein. Es gab einmal einen Moment, wo mein Schwiegervater in die Schweiz reisen sollte und da nahm irgendein Geheimdienstoffizier auf geheimnisvolle Weise Kontakt mit meinem Mann auf und hat ihm mitgeteilt, also wenn der sie anwerben will, dann müssen sie sich so und so verhalten. Aber das war ziemlich naiv und ja, das war noch zur Zeit des Kalten Krieges.
Und du hast gesagt, während dem Gefängnisaufenthalt hast du dich gefragt, was Gefängnis eigentlich soll, wofür es die gibt und wie stehst du heute zum Gefängnis? Also, wenn du heute an die Leute denkst, die jetzt im Gefängnis sind.
Ja, wenn ich dran denke, dann denke ich ganz speziell eigentlich an die Situation, wie ich alleine auf einem Hocker da saß, in einer Zelle, ohne Fenster. Und da muss ich einfach denken, dass es auf der ganzen Welt, und das macht mich wahnsinnig traurig, dass es auf der ganzen Welt das immer überall gibt. Ne? Aber jetzt, ob schuldig oder nicht schuldig, ich weiß nicht, wie ich darüber denken soll. Es gibt natürlich die Straftäter, vor denen man die Gesellschaft schützen muss. Ja. Da weiß ich kein anderes Mittel als Gefängnis. Aber normalerweise finde ich Gefängnis einfach grausam. Mhm. Das ist mein Gefühl. Ich bin jetzt kein Staat, der sagt, wie es gehen soll. Mhm. Aber wenn ich mir vorstelle, ein Richter, der jemanden zum Gefängnis verurteilt, der weiß nicht, was er macht in Wirklichkeit, weil er hat selber nie gesessen. Er weiß nicht, was das ist.
Vielen Dank für das Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast.
Gerne.